Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rudde, guten Tag. Per Online-Voting in die Regierung. In Italien haben die Mitglieder der Fünf-Sterne-Bewegung einer Koalition mit den Sozialdemokraten zugestimmt. Unser erstes Thema in Europa heute. Anschließend geht es um den Kampf gegen Korruption in der Ukraine und um die Suche nach Drogen im Hafen von Rotterdam. Knapp einen Monat ist es her, dass Italiens scheidender Innenminister Salvini die Regierung hat platzen lassen. Das Kalkül des Rechtsaußenpolitikers von der Lega, Neuwahlen und der Aufstieg zum Regierungschef. Daraus wird erstmal nichts, denn im bestehenden Parlament hat sich eine andere Koalition gefunden. Die Fünf-Sterne-Bewegung, bis zum Bruch Partner der Lega, wird mit den Sozialdemokraten vom Partito Democratico zusammenarbeiten. Der parteilose Giuseppe Conte soll Regierungschef bleiben. Gestern Abend haben die Fünf-Sterne-Mitglieder in einem entscheidenden Online-Voting deutlich für diese Konstellation gestimmt. Noch heute könnten die Ministerinnen und Minister vereidigt werden. Aber wie lange kann diese neue Regierung halten? Darüber kann ich jetzt sprechen mit Tonia Mastroboni, Korrespondentin in Berlin für die Zeitung La Repubblica. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Fünf Sterne und PD, eigentlich zwei sehr gegensätzliche Pole. Wie lange kann das gut gehen?
Ja, stimmt. Sie haben sich bis gestern auch heftig beschimpft. Aber im Moment haben beide Parteien gar kein Interesse daran, dass es Wahlen gibt. Ich will daran erinnern, Cinque Stelle haben in einem Jahr 20% der Wählergunst verloren. Die sind jetzt bei 17%. Und Partito Democratico, insbesondere der Renzi-Flügel, hat auch kein Interesse daran. Er war ja auch der, der diese Lösung, sagen wir mal, gefunden hat von einer Koalition zwischen Cinque Stelle, zwischen Fünf-Sterne-Bewegung und den Sozialdemokraten. Das heißt, zumindest aus diesen Gründen, aus diesen sehr taktischen Gründen, wird, glaube ich, die Regierung eine Weile dauern. Es sei denn, Matteo Renzi begeht wieder diese narzisstischen Fehler, die er schon in der Vergangenheit begangen hat.
Also sagen wir mal, eine Koalition ein wenig aus der Not geboren. Die entscheidende Abstimmung der Fünf-Sterne-Mitglieder, die fand über eine Internetplattform statt. Deren Betreiber sprechen von einer tollen neuen Möglichkeit politischer Partizipation und ziehen auch einen Vergleich zur Mitgliederbefragung der SPD hier in Deutschland. Kritiker der Internetseite, die haben Datenschutzbedenken, halten Manipulation für möglich und sehen deswegen eher eine Gefahr für die Demokratie. Wer hat denn jetzt recht?
Sie haben es eben angedeutet, der Datenschutz hat schon gesagt, diese Seite ist angreifbar, sie ist vulnerabel. Und gestern Morgen hat meine Zeitung auf der Webseite La Repubblica einfach ein Video gedreht von einem Mitglied der Fünf Sterne, der versucht zu wählen. Und dann war es so, dass die erste halbe Stunde konnte er erstmal überhaupt nicht in das System rein. Und das bedeutet ja auch, dass viele Menschen wahrscheinlich nach 5 Minuten schon aufgeben. Das heißt, das System, also diese Webseite ist sehr fragil. Und auch der Vergleich mit der SPD ist meiner Ansicht nach völlig unsinnig, weil die SPD ist eine typische Partei des 19. und 20. Jahrhunderts mit all seinen Strukturen, mit dem Parteivorstand. Es hat ja auch einen Parteitag gegeben, ne, der sehr umstritten, also wo man sehr viel gestritten hat. Und das Letzte war eben die Befragung, aber unter 400.000 Mitgliedern, wenn ich nicht irre. Gestern war das eine Befragung unter Mitgliedern, die unter auch sehr undurchsichtigen Kriterien ausgewählt werden. Sie müssen einfach nur Mitglieder von Cinque Stelle sein, also von der Partei, von der Bewegung. Aber es waren 79.000 und 79.000 Menschen haben gestern eben über das Schicksal von 60 Millionen entschieden.
Aber man muss dazu sagen, es war ja eine Großheit der Cinque Stelle Mitglieder und auch die SPD hier in Deutschland setzt teilweise auf ein Online-Voting und die Fünf Sterne sagen auch, okay, ein Notar hat drauf geguckt, sagt, ist alles okay.
Ja, das müssen wir einfach nur so glauben. Wie gesagt, ich glaube eher an den Datenschutz. Der Datenschutz hat schon schon darauf hingewiesen, dass diese Plattform sehr schlecht technisch gemacht ist und dass sie eben angreifbar ist von Hackern. Es gab auch gestern kursierten auf den Social Media, also auf Twitter habe ich gesehen, einige Hacker haben wohl versucht, in die Seite anzugreifen und waren erfolgreich und haben das dann auch sofort publik gemacht. Das heißt, ich habe da einige Zweifel, ob man einen Vergleich machen kann zwischen einem sehr langjährigen Prozess wie der Abstimmung für die Große Koalition in der SPD und einer Entscheidung, die eigentlich nur in den letzten Tagen getroffen wurde, also dass man diese und auch aus Partei, aus politisch, aus taktischen Gründen, die wir hier nicht erzählen können, aber aus rein taktischen Gründen hat Di Maio irgendwann entschieden, er war ja eher für eine neue Regierung mit Salvini, das wäre ihm lieber gewesen eigentlich, deswegen hat er irgendwann mal diesen Vorschlag gemacht, dass man die Plattform befragt.
Und okay, wir halten mal fest, Ihre Skepsis an dieser Plattform, die bleibt. Ich möchte kommen auf die Politik in Italien. Matteo Renzi, haben Sie schon angesprochen, ist er der eigentliche große Gewinner, obwohl die 5 Sterne in der Koalition die Mehrheit hätten?
Genau, die 2 großen Gewinner sind genau, die Sie zitieren. Das ist einmal Matteo Renzi und einmal natürlich die 5-Sterne-Bewegung, die war in diesem Jahr völlig kannibalisiert worden von Matteo Salvini. Matteo Salvini war in der Gunst der Italiener von 17% der letzten politischen Wahlen auf 32% der Europawahlen gestiegen und die 5-Sterne-Bewegung hatte genau den umgekehrten Prozess gemacht. Die sind also völlig, die haben 20 Punkte verloren. Das heißt, Di Maio hätte immer mehr gelitten an diesem Bündnis. Matteo Renzi ist der eigentliche Gewinner auch aus taktischen Gründen, denn im Falle von Neuwahlen hätten die Listen der Abgeordneten, hätte der neue Sekretär der Partei aufgestellt, Zingaretti, und da wäre der Renzi-Flügel draußen vorgeblieben. Das heißt, Renzi hat aus Angst, nicht mehr auf den nächsten Listen der Wahlen zu stehen, einfach dieses Bündnis vorgeschlagen und hat da Erfolg gehabt. Aber es war wirklich sehr schlau von ihm und er hat darin indiskutabel Erfolg gehabt.
Eine letzte Frage mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Die Verbindung zu Deutschland, aus deutscher Sicht ist vor allem die Politik der geschlossenen Häfen an Italien wichtig. Wie wird sich das jetzt entwickeln?
Ich denke, da hat die 26 Punkte in den Punkten, die der neue Ministerpräsident Conte schon mal vorgestellt hat, die sind sehr oberflächlich, aber da stehen 2 große Punkte drin, 2 große Fragen an Europa, dass man einmal das Dublin-Abkommen verändert. Das ist natürlich sehr wichtig, dass die Solidarität größer wird bei den Flüchtlingen und zum anderen auch, glaube ich, mit dem Haushalt, dass man dann die Flexibilität so weit wie möglich anwendet an den italienischen Haushalt.
Danke, Frau Mastroboni, Korrespondentin in Berlin für die Zeitung La Repubblica. Danke für das Gespräch heute Morgen.
Vielen Dank.
Der Weg an die Macht, er muss nicht immer lang sein, vor allem jetzt in Zeiten des Verdrusses über politische Eliten. Ein Beispiel: Volodymyr Zelensky in der Ukraine. Bis vor kurzem ausschließlich als Kabarettist bekannt, ist Zelensky seit Mai dieses Jahres Staatspräsident. Im Juli ist seine Partei mit absoluter Mehrheit ins Parlament eingezogen. Seit letzter Woche steht die Regierung. Alle Hebel der Macht in den Händen, also beste Voraussetzungen, Wahlversprechen einzulösen. Ein zentrales ist die weit verbreitete Korruption in der Ukraine zu bekämpfen. Gestern hat das Parlament beschlossen, dafür die Immunität von Abgeordneten aufzuheben. Ein Bericht aus der Ukraine von Florian Kellermann.
Eigentlich soll die Immunität von Abgeordneten die Demokratie schützen. Regierung und Justiz sollen die gewählten Volksvertreter nicht aus politischen Motiven verfolgen können. Doch in der Ukraine sei dieser Schutz immer wieder missbraucht worden, erklärte Präsident Volodymyr Zelensky im Parlament. Es geht um die Verantwortung für Straftaten. Wenn ein Abgeordneter jemanden umbringt oder am illegalen Abbau von Bernstein beteiligt ist, dann sollte er dafür auch zur Verantwortung gezogen werden. Tatsächlich bemühten sich mutmaßlich straffällig gewordene Ukrainer immer wieder um einen Sitz im Parlament, um unangetastet zu bleiben. Eine Praxis, die zu Korruption in der Verwaltung und bei den Parteien führte. Für die Aufhebung der Immunität stimmten auch große Teile der Opposition, darunter die Fraktion des Ex-Präsidenten Petro Poroschenko. So ergab sich im Parlament die notwendige Mehrheit, um die Verfassung zu ändern. Allerdings gab es auch kritische Stimmen. Der Journalist und ehemalige Abgeordnete Volodymyr Arjew sagte: In der Ukraine ist es kein Problem, ein Strafverfahren auf konstruierte Verdachtsmomente aufzubauen. So kann man einen Abgeordneten für eine politische Haltung bestrafen. Der Präsident kann das auch nutzen, um die Abgeordneten seiner Partei zu disziplinieren, damit sie gar nicht erst auf die Idee kommen, eine eigene Position zu entwickeln. Zunächst einmal hat die beschlossene Verfassungsänderung eher symbolische Bedeutung. Anders geplante Gesetze, die unmittelbar die Bekämpfung der Korruption betreffen. Besonders dringend sei das Gesetz, das die Arbeit des neuen Antikorruptionsgerichtshofs regelt, sagt Jaroslav Jurtschyschyn. Er gehört der Oppositionspartei Stimme an und hat sich jahrelang mit dem Kampf gegen Korruption beschäftigt. Es gilt, die Verfahren zu begrenzen, die von dem neuen Gerichtshof betreut werden sollen. Denn nach derzeitiger Rechtslage kommen auf ihn 3.500 Verfahren zu. Das würde den Gerichtshof auf lange Zeit lähmen und wirkungslos machen. Präsident Zelensky hat bereits eine, nach Expertenmeinung, wirkungsvolle Gesetzesänderung ins Parlament eingebracht. Sie führt dazu, dass das Gericht sich nur mit den besonders wichtigen Fällen befassen muss. Der Antikorruptionsgerichtshof wird schon am Donnerstag seine Arbeit aufnehmen. Nach Angaben von Präsident Zelensky hätten er und seine Partei schon über 70 weitere Gesetzesprojekte ins Parlament eingebracht, die den Kampf gegen die Korruption voranbringen sollen. Trotzdem bleiben viele Beobachter skeptisch. Vieles, was Regierung und Präsident sagen, klinge populistisch, meint der Redakteur der Wochenzeitung Neue Zeit, Ivan Verstjuk. Der Ministerpräsident hat eine unglaubliche Zahl genannt. Die Wirtschaft solle in den nächsten 5 Jahren um 40% wachsen. Das ist unrealistisch. Dafür müssten die Weltmarktpreise für unsere wichtigsten Exportprodukte gewaltig steigen, für Getreide und Eisenerz. Aber darauf hat die Regierung ja keinen Einfluss. Auch das Versprechen einer raschen Bodenreform, das Zelensky gab, sei nicht umsetzbar, meint Verstjuk. Zu ersten Protesten gegen Zelensky kam es in den vergangenen Tagen, weil der langjährige Innenminister Arsen Avakov auch in der neuen Regierung auf seinem Posten blieb. Avakov ist in verschiedene Korruptionsskandale verstrickt. Kritiker werfen Zelensky vor, mit Avakov halte er eben doch Verbindung zu bestimmten Oligarchen, also Milliardären, die Einfluss auf Politik und Gerichte nehmen.
Aus der Ukraine Florian Kellermann. Obwohl sie Menschen süchtig machen und töten, gibt es einen gewissen Kult rund um Drogen. Auf Streaming-Plattformen im Internet findet man haufenweise Serien, in denen stilsichere Kolumbianer ihr Kokain exportieren, in denen sich amerikanische Lehrer als Crystal Meth Koch neu erfinden oder in denen deutsche Schüler mit Ecstasy ein großes Business starten. Kultig auf der einen Seite, auf der anderen Seite stehen Schätzungen wie die aus dem aktuellsten Drogenbericht der Vereinten Nationen. Demnach sind 2017 weltweit etwa 585.000 Menschen an Drogen und deren Folgen gestorben, Tendenz des Konsums steigend. In Europa heute schauen wir uns diese Woche an, auf welchen Drogen nach Europa reinkommen und was Politik und Polizei dagegen tun. Heute berichtet Kerstin Schweighöfer aus dem Hafen von Rotterdam, der ein besonders großes Einfallstor ist.
Der Rotterdamer Hafen, weit draußen auf der Maasebene bei Hoek van Holland. Da, wo die größten Containerschiffe der Welt anlegen können. Mitten zwischen den Terminals liegt die Zollbehörde. Ich mach mal weg rein, wenn er ein LKW mit Schiffscontainern trifft zur Scannerkontrolle ein. Er bekommt das Signal, auf die Plattform zu fahren. Die zieht ihn in den Tunnel durch die Röntgenstraße, erklärt der Sprecher der Hafenzollbehörde Onno van Elswijk.
Wir sind hier in der Röntgenstraat.
Dort machen wir 2 Fotos. Eins von oben, eins von der Seite. Diese Fotos werden dann bei uns im ersten Stock in der Bildschirmanalyse überprüft. Dort sehen wir, ob das Schiff wirklich das an Bord hat, was in den offiziellen Papieren steht.
Gut ein Dutzend Scanner hat die Zollbehörde im Einsatz. Nicht nur im Zollhauptgebäude, auch direkt an den Terminals, erzählt der 38 Jahre alte Niederländer auf dem Weg in die obere Etage zur Bildschirmanalyse. Damit werden pro Tag rund 120 Kontrollen durchgeführt.
Maar als we hier uit het raam kijken, zien we dus ook de grootste zeeschepen.
Onno van Elswijk blijft kurz stehen und deutet aus dem Fenster auf ein Terminal, wo ein Schiff der taiwanesischen Reederei Yang Ming angelegt hat. Eines der größten der Welt.
Ja, dit zijn schepen van 400 meter lang, 60 meter breed.
Diese Schiffe sind bis zu 400 meter lang und 60 meter breit. Da passen 20.000 Container drauf. Früher konnten die größten Schiffe maximal 8.000 Container transportieren. Es ist wie mit der Nadel im Heuhaufen. Es geht um gigantische Mengen. Und wir müssen darin die Container finden, in denen Schmugglerwaren versteckt wurden.
Waffen zum Beispiel, gefälschte Markenkleidung, geschützte Tiere und Pflanzen, Zigaretten und Drogen. Marihuana, Hasch, Heroin. Vor allem aber Kokain aus Lateinamerika. Die Menge hat sich im letzten Jahr verdoppelt. 2017 konnten im Rotterdamer Hafen rund 10.000 Kilogramm beschlagnahmt werden. 2018 waren es rund 20.000 Kilogramm.
Wir denken, dass da zwei Redenen für sein.
Das liegt zum einen daran, dass sich der Kokainhandel in Kolumbien inzwischen in den Händen von mehreren kriminellen Organisationen befindet. Früher hatte die Rebellengruppe FARC alles unter Kontrolle. Zweitens dürfen die Coca-Felder nicht mehr vernichtet werden, indem sie mit Gift besprüht werden, weil es für die Umwelt zu schädlich ist.
Vandaar ist das Angebot Kokaine auch größer. Wir gehen nach Bildschirmanalysten.
Im Bildschirmanalysebüro sitzt Art Bott an seinem Schreibtisch und kontrolliert Röntgenbilder auf mehreren Bildschirmen.
All diese Schermen in der Gaten, auf dem Moment, dass ein Container auch geht scannen.
An den verrücktesten Orten ist er schon fündig geworden. In Containerwänden, Autoreifen und Bilderrahmen, im Stoff von Jeanshosen und in Bohrmaschinen.
In einem Bohr, überall, wo sie etwas können verstoppen, verstoppen sie nicht hin.
Die meisten Kontrollen beruhen auf Risikoanalysen. Herkunftsland und Art der Ladung spielen dabei eine Rolle. Die Experten achten auf Abweichungen und bestimmte Kombinationen. Früchte aus Lateinamerika zum Beispiel sind verdächtig. Weil Obst zu den leicht verderblichen Waren zählt, die schnell abgefertigt werden müssen, erklärt Onno van Elswijk und zeigt auf das Röntgenbild eines Kühlcontainers, in dem 70 Kilogramm Kokain gefunden wurden, versteckt in den Kühlaggregaten. Zwei große schwarze Flecken auf dem Röntgenbild.
Und in diesem Fall sehen wir dass Parteien Kokain sitzen in dem Kühlmotor. Das sind schwarze Vakken, die ihr hier auf dem Schirm sieht.
Manchmal werden die Drogen auch im Rumpf der Schiffe versteckt. Oder sie hängen außen am Schiffsrumpf. Deshalb hat die Zollbehörde Taucher im Einsatz und die sogenannte Black Gang. Männer in orangefarbenen Overalls, die alle Ecken eines Schiffs durchsuchen und schwarz vor Ruß und Öl wieder zum Vorschein kommen. Dabei werden sie von Drogenspürhunden unterstützt. Nicht nur von Schäferhunden, auch von Jack Russell Terriern, weil diese Hunde so klein sind, dass sie in jeden Winkel kommen.
Aber seit ein paar Jahren haben wir auch Jack Russells. Und das sind kleine Hunde und die sind ideal für an Bord von den Seeschepen.
Ganz neu hingegen ist der Einsatz von Drohnen. Er ist noch in einer Testphase. Denn die meisten Mengen an Kokain werden direkt hinter den Containertüren gefunden, wo sie in Sporttaschen abgestellt wurden. Damit sie nach Ankunft in Rotterdam ganz schnell abgeholt werden können. Ein Handgriff reicht. Rip-off heißt das im Schmuggelfachjargon. Diese Eindringlinge, die sich aufs Containergelände schleichen, sollen mit den Drohnen schneller entdeckt werden, erklärt der Direktor der Hafenzollbehörde Jan Kamp.
Ja, ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel, aber wir probieren auch echt vorauszukijken.
Es bleibt ein Katz-und-Maus-Spiel. Die Drogenschmuggler sind erfinderisch, aber wir sind es auch. Wir suchen immer nach neuen Methoden und die probieren wir dann aus. Es wird uns niemals gelingen, den Hafen so abzuriegeln, dass nur noch das reinkommt, was reinkommen soll. Das wird auch keinem anderen Hafen auf der Welt gelingen. Das ist eine Utopie.
Und oplossen ist echt eine Utopie. Das ist gewoon nicht möglich, Onno noemde net even die Hoeveelheit Container.
Aber wir können die Hemmschwelle erhöhen und Barrieren auftürmen, um Kriminelle abzuschrecken und dafür zu sorgen, dass sie vielleicht nicht mehr nach Rotterdam wollen.
Ja, die Kriminelle misschien nicht vor Rotterdam kiezen.
Sagt ein Zollmitarbeiter im Beitrag von Kerstin Schweighöfer. Morgen sind wir dann in Tschechien, das eine Hochburg der Crystal Meth Produktion ist. Mit diesem Hinweis endet Europa heute. Mein Name ist Bastian Rudde. Ihnen einen schönen Tag noch.